The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 14. Januar. Wer wird der nächste Rocket Man? Elon Musk oder Jeff Bezos? Beide Multimilliardäre wollen hoch hinaus mit Raketen in den Weltraum. Es ist eine interstellare Ego-Show zweier Männer und das Rennen der Weltraumabenteurer gewinnt Elon Musk. Vorerst.
Overnight a setback as Jeff Bezos takes on Elon Musk in the modern space race. Blue Origin, the space tech company founded by Jeff Bezos, delaying the launch of New Glenn, set to be the first rocket from the company to reach orbit.
Die Rakete von Jeff Bezos, mit der er dem Elon Musk richtig einheizen wollte, sie blieb gestern vorerst am Boden. Jeff Bezos, der Gründer der Weltraumfirma Blue Origin, will mit der mächtigen New Glenn-Rakete eindeutig in Konkurrenz treten zur Firma SpaceX von Elon Musk. New Glenn ist 98 Meter hoch. Sie soll künftig schwere Lasten in den Orbit fliegen. Aber ein Defekt verhinderte den Start zum wiederholten Mal. Ein neuer Termin stand am Abend noch aus. Aber das ist nur eine Fußnote im Rennen auf das All. Was will Jeff Bezos dort? Er träumt von einer Straße in den Weltraum für die Menschheit.
We're going to build a road to space so that our kids and their kids can build the future. And we need to do that. We need to do that to solve the problems here on Earth.
Er will die Erde entlasten, so seine kühne Vision, indem viele Menschen in den Weltraum ziehen, dort in frei schwebenden Kolonien zwischen den Sternen leben. Industrien, die die Umwelt auf der Erde verschmutzen, sollen ins All ausgelagert werden. Die Energie soll durch Sonnenkollektoren erzeugt werden, die aus Mineralien vom Mond hergestellt werden. So zumindest die Vision für eine ferne Zukunft, die in Jahrzehnten oder erst in Jahrhunderten kommt oder auch nicht kommt. Wer weiß, zuerst mal muss überhaupt seine große New Glenn-Rakete abheben.
We need to do that to solve the problems here on Earth.
Aber ihn nur als Mann mit megalomanischen Ideen abzustempeln, wäre falsch. Im Weltraumtourismus ist er erfolgreich. Regelmäßig schickt er zahlungskräftige Kundinnen und Kunden in die Umlaufbahn. Wenn die Menschen die Erde von oben sehen, dann würden sie erst merken, wie zerbrechlich der Planet ist. So Bezos.
And we have to take care of it. And when if you go into space and see how fragile it is, you'll want to take care of it even more.
Dass die Firma in den letzten Jahren damit 100 Millionen Dollar umgesetzt hat, das freut ihn bestimmt auch. Außerdem arbeitet er mit der NASA zusammen. Die US-Weltraumbehörde will nach rund 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen und arbeitet dafür mit Jeff Bezos Weltraumfirma zusammen. Und Elon Musk? Sein Unternehmen SpaceX schickt mit der hochmodernen Falcon 9-Rakete erfolgreich Satelliten ins All. Die Rakete ist wiederverwendbar und hat schon über 6000 Satelliten in den Weltraum gebracht. Langfristig will der reichste Mann der Welt den Mond und den Mars kolonisieren. Wenn bei einer Katastrophe die Erde unbewohnbar werde, dann müsste die Menschheit ja wohin fliehen. Das klingt alles faszinierend und erschreckend zugleich. Und dass nur die zwei reichsten Männer der Welt die Zukunft der Menschheit unter sich ausmachen, das kann man auch nicht wollen. So interessant eine Zukunft im Weltall vielleicht sein mag, wichtig wäre, dass wir unseren Planeten erhalten, so gut es geht. Wer meint, er könne einfach nur abhauen, wenn hier alles kaputt ist und auf den Mann im Mond hoffen, der ist nicht visionär, sondern im besten Fall naiv. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hat an Bord der Pioneer 2 mit Alev Doğan über die Aufholjagd des Olaf Scholz und den Wahlkampf gesprochen.
Ich merke aber eben auch auf den Veranstaltungen, dass ganz viele kommen, die sagen, sie sind noch nicht entschieden, sie haben Fragen, sie wollen sich informieren. Und das ist wahrscheinlich eine Veränderung auch zu den letzten Jahrzehnten, dass früher einfach schon jeder wusste, was er wählt. Und das ist so volatil wie noch nie. Und das ist eine Chance.
Börsenexpertin Anne Schwedt erklärt den Absturz der Moderna-Aktie. Wir hören Vorschläge, wie man trinkfreudige Fluggäste unter Kontrolle kriegt und schauen auf das größte religiöse Fest der Welt, das in diesen Tagen stattfindet. Noch 40 Tage bis zu den Neuwahlen am 23. Februar. Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Das war am Wochenende auf den verschiedenen Parteitagen deutlich zu spüren, auch bei der SPD, wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegen die Union gewettert hat.
Jetzt geht es um Klarheit, jetzt geht es um Besonnenheit und es geht um Erfahrung, damit unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt. Anders gesagt, jetzt ist nicht die Zeit für Sprücheklopfer, jetzt ist nicht die Zeit für die uralten Rezepte. Jetzt ist nicht die Zeit für Politik auf dem Rücken der ganz normalen Leute oder knapp, jetzt ist nicht die Zeit für CDU, CSU in Deutschland.
SPD-Kanzlerkandidat Scholz erklärt also, dass die Union nicht die Zukunft Deutschlands ist, zumindest in der Welt von Olaf Scholz. Doch was ist mit der Zukunft der Sozialdemokratie? Welche Vision hat Deutschlands älteste Partei für das Land? Die Union liegt laut INSA momentan bei 30% in den Umfragen, die SPD bei 16%. Ist da eine Aufholjagd noch möglich? Über all das hat meine Kollegin Alev Doğan gestern Abend mit dem SPD-Co-Chef Lars Klingbeil diskutiert, live vor Pioneer-Publikum an Bord der Pioneer 2. Das vollständige Gespräch ist jetzt schon exklusiv für Pioneers zu hören auf thepioneer.de. Einen freien Auszug hören wir hier.
Herzlich willkommen auf der Pioneer 2, Lars Klingbeil. Wie geht es Ihnen eigentlich im Moment?
Also ich habe gerade eine 10-tägige Erkältung hinter mir. Das hat mich ein bisschen gefordert, aber ich habe auch einen sehr schönen Parteitag jetzt am Wochenende hinter mir. Der hat nochmal sehr viel Kraft gegeben für die nächsten knapp 40 Tage, die ja durchaus herausfordernd sind. Und es ist schon so, dass ich neben dem Wahlkampf auch gerade Punkte habe, wo ich als Demokrat sehr leide. Also ich habe einfach, wenn ich mir angucke, dass Grönland jetzt bedroht wird, wenn ich mir angucke, was in Österreich passiert, wenn ich mir angucke, was in den letzten Wochen mit Elon Musk passiert ist und wie er sich in die deutsche Politik eingemischt hat, dann sind das alles Sachen, die mir Sorgen machen. Und wenn ich die Rede von Frau Weidel auf dem Parteitag höre oder Ausschnitte höre, dann sind das auch Momente, wo ich realisiere, in welcher Zeit ich gerade Politik mache. Und natürlich geht es für mich als Parteivorsitzender der SPD ganz viel um die Frage, wie schneiden wir bei der Bundestagswahl ab? Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass diese Umfragen nichts mit mir machen und nicht auf mich einwirken. Natürlich ist das so, da guckt man als Politiker auch drauf. Aber es gibt eine ganz entscheidende Umfrage und die wird am 23. Februar gemacht.
Sie sind ja Parteichef, Sie sind auch Parteistratege. Ich glaube sogar, Sie haben mal einen Award bekommen für Stratege des Jahres. Was passiert in den nächsten Wochen, sodass Sie es schaffen, von, ich sag mal, 14 hin und wieder auch mal von 16%, ist zumindest mal über die 20 zu bekommen.
Also jetzt hängen bei mir im Wahlkreis seit ein paar Tagen die Plakate, die Großflächen, also die Wesselmänner, kommen jetzt in den nächsten Tagen. So, das ist für viele der Moment, wo die Wahl auch visuell das erste Mal sichtbar ist, wo man sich damit auseinandersetzt. Im Kopf der Bürgerinnen und Bürger fängt jetzt die Frage an, wen will ich da eigentlich im Kanzleramt haben? Jetzt geht es ja erst los, dass viele auch gucken, was sind eigentlich die Inhalte, die am Ende dieses Land auch prägen sollen. Und da bin ich der festen Überzeugung, und das haben wir auch bei vielen Wahlen gesehen, dass da eben diese Veränderungen auch entstehen. Und das geht dann um die Person, das geht um das Team und das geht auch um das Programm und über die werden wir jetzt reden. Und ich merke, dass die Veranstaltungen sind voll, die Leute sind wahnsinnig interessiert. Also das macht doch einfach Spaß, in diesem demokratischen Wettstreit unterwegs zu sein. Und ich merke aber eben auch auf den Veranstaltungen, dass ganz viele kommen, die sagen, sie sind noch nicht entschieden, sie haben Fragen, sie wollen sich informieren. Und das ist wahrscheinlich eine Veränderung auch zu den letzten Jahrzehnten, dass früher einfach schon jeder wusste, was er wählt. Und das ist so volatil wie Noch nie. Das ist eine Chance.
Aber gibt es einen Kipppunkt eigentlich?
Jede Wahl ist einzigartig und keine Wahl kann wiederholt werden. Aber insofern finde ich einfach, sollten wir doch den Respekt vor Bürgerinnen und Bürgern haben und sagen, die treffen die Entscheidung und dann gucken wir, wie das ist. Und bis dahin kämpfen alle für ihre Ideen, für ihr Personal, für die Strategie, die sie haben. Und das tue ich auch. Und deswegen weigere ich mich auch, irgendwie über andere Optionen drüber nachzudenken, als die, dass die Sozialdemokratie am Ende als Sieger durch die Ziele gerade geht.
Ich habe ja ein Herz für Tapferkeit und das Stichwort, das Sie gerade mir gegeben haben, ist einfach perfekt, nämlich kämpfen. Sie hatten vorgestern den Parteitag hier in Berlin und wir haben uns das natürlich angeschaut. Kolleginnen und Kollegen waren vor Ort und Sie haben in Ihrer Rede alle 67 Sekunden vom Kämpfen und von dem Kampf gesprochen. Es fiel sehr, sehr häufig. Wogegen kämpft eigentlich Lars Klingbeil?
Also erstmal kämpfe ich gerade für eine stabile Demokratie. Also ich glaube, ganz viel ist es der Kampf für etwas und nicht zwingend der Kampf gegen etwas.
Aber kämpfen ist eben was anderes, als ich engagiere mich für etwas. Ich setze mich ein für etwas. Kampf ist ein anderer Begriff, auch ein martialischer Begriff, der nur Sinn macht, wenn ich ein Gegenüber habe, wogegen ich kämpfe. Also nochmal die Frage, was ist eigentlich Ihr Antagonist?
Ich glaube, dass es durchaus eine Herausforderung ist, so einen Antagonisten zu benennen. Also wenn ich jetzt mal gucke, die AfD hat klar die Gegner der Ausländer, die Union hat über lange Zeit den Gegner der Ampel gehabt und ich könnte das als Sozialdemokrat gar nicht benennen, ob es so eine, es gibt keinen personifizierten Gegner, es gibt keine Gruppe, gegen die ich kämpfe, aber es gibt gesellschaftliche Umstände, die ich verändern möchte. Und gerade in einem System, wie es jetzt ist, wo auch viel mehr Parteien auf dem Platz sind, muss jede Partei auch deutlich machen, wofür sie steht, was sie verändern will und wofür sie kämpft. Und da muss die Sprache vielleicht mal ein bisschen zugespitzter sein.
Mir ist bei Ihrer Rede auf dem Parteitag ein Ausschnitt aufgefallen, über den ich gern einmal mit Ihnen sprechen würde. Und den würden wir uns jetzt angucken.
Und während wir hier in Berlin zusammenkommen, ist mit Elon Musk ein Tech-Milliardär mit riesigem Ego und viel zu viel Geld auf dieser Welt unterwegs und vernetzt die extreme Rechte. Wir stehen solchen Leuten im Weg, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist die Herausforderung. Und das ist die Zeit, in der wir Politik machen und in der wir zusammenkommen.
So, ich höre heraus, A, wir stehen diesen Leuten wie Elon Musk im Weg und B, Politik machen. Können Sie uns das im Weg stehen in Form von Politik machen konkretisieren? Was bedeutet das eigentlich?
Elon Musk hat ja eine libertäre Ideologie. Mhm. Das ist also eine Staatsverachtung. Also Elon Musk hasst einen handlungsfähigen, funktionierenden Staat, weil er den auch nicht braucht. Er braucht das nicht. Wenn er die beste Bildung für seine Kinder will, dann kauft er sich die. Und wenn er Sicherheit will, dann kauft er sich die. Und wenn er Mobilität will, dann kauft er sich die. Ich als Sozialdemokrat sage, wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der auch Kindern, die nicht aus einer Milliardärsfamilie kommen, beste Bildung organisiert oder Mobilität organisiert oder Sicherheit organisiert. Sicherheit soll nicht sein, was sich nur reiche Leute leisten können. Und deswegen gibt es einen fundamentalen ideologischen Unterschied zwischen Elon Musk als libertärem Staatsverachter und jemandem wie mir als Sozialdemokrat, der sagt, ein Staat muss immer handlungsfähig sein und für alle da sein. Und das ist das, wo wir auch merken, dass egal ob es Elon Musk oder auch Donald Trump sind, wo wir solchen Leuten im Weg stehen.
Aber warum ist dieses Denken, Herr Klingbeil, im Moment eigentlich so attraktiv?
Die Faszination kann ich natürlich mir ein Stück weit erklären, weil das Leben wahnsinnig kompliziert geworden ist und weil wahnsinnig viel los war die letzten Jahre. Und es ist ja kein Ende in Sicht. Es ist ja nicht so, dass irgendwie gerade die Aussicht bestünde, als ob morgen das Leben wieder einfach wird. Und deswegen gibt es natürlich eine Erklärungssucht nach Leuten, die sagen, es ist alles ganz einfach. Du nimmst die Kettensäge und dann wird das Leben einfach oder du machst es so und so. Und deswegen glaube ich auch, deswegen glaube ich zum Beispiel auch, meine feste Überzeugung, dass die nächste Bundesregierung sich auf 3, 4, 5 große Themen konzentrieren muss und die richtig massiv voranbringen muss, weil es darum geht, zu zeigen, wir als demokratische Mitte sind in der Lage, die Probleme dieses Landes zu lösen. Und es sind nicht am Ende die Elon Musk und Milleys und wie sie alle heißen.
Das heißt, es ist eine Frage der Kommunikation, dass mehr Menschen das das sehen, dass sie die Lösung dafür haben? Weil im Moment sind es nur 14%.
Es ist nicht nur Kommunikation, es ist auch Substanz. Ja, und ich meine, die letzten 3 Jahre, und ich will es einfach nochmal sagen, das geht schnell in Vergessenheit. Die ersten 1,5 Jahre der letzten Regierungszeit waren im Fokus der Krisenbewältigung. Und danach kam der Streit. Und das hat vieles kaputt gemacht. Aber nur zu sagen, Kommunikation reicht mir da noch nicht.
Was macht es eigentlich mit Ihnen, wenn am Ende des Tages diese so stolze Partei unter Ihrem Vorsitz und Ihrer Dirigentschaft ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfährt?
Ich kann sagen, meine Verantwortung als Vorsitzender ist, dass ich jeden Tag kämpfe, dass das eine starke Partei ist. Und das ist eine stolze Partei, die die Mehrheit der Ministerpräsidenten stellt, die erfolgreich im Bund seit Jahren auch mit Verantwortung trägt, viele wichtige Entscheidungen für dieses Land getroffen hat. Und von der ich weiß, und da rede ich ja gar nicht drum herum, dass wir in Umfragen gerade nicht da sind, wo wir selbst gerne wären und wo ich die Partei sehe. Aber mein Job liegt doch jetzt als Parteivorsitzender nicht da drin, irgendwie drüber nachzudenken, was könnte sein, wie wann und was wäre dann, sondern ist doch jetzt voranzumarschieren, zu kämpfen, die Partei mitzuziehen und dafür zu sorgen, dass es in der nächsten Regierung auch eine starke Sozialdemokratie mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz gibt. Und diese Verantwortung nehme ich als Parteivorsitzender wahr.
Vielleicht ist es ja auch die klügere Art und Weise, damit umzugehen, dass man gar nicht so sehr ins Grübeln kommt. Also ich stelle mir das so vor, dass man schon ab und zu da steht und sich denkt, Mist, was mache ich eigentlich, wenn das so bleibt? Dann werde ich der Vorsitzende gewesen sein, unter dem das so geblieben ist. Oder ist es eben so, dass man sagt, nein, solche Gedanken lasse ich erst gar nicht zu, jetzt wird durchmarschiert, um in ihren Begrifflichkeiten zu bleiben, und dann kann man am Ende darüber nachdenken, was mache ich jetzt eigentlich? Ich
verrate Ihnen das Geheimnis, dass Wahlkämpfe gar nicht so die Zeiten sind, wo man so wahnsinnig viele Zeitfenster für Selbstreflexion und Nachdenken hat, sondern da geht es wirklich darum, dass man im ganzen Land unterwegs ist, in einem eigenen Wahlkreis unterwegs ist, dass man schnell ganz viele Entscheidungen zu treffen hat und dass man abends echt froh ist, wenn man dann irgendwie nochmal 5-6 Stunden Schlaf kriegt. Und das ist das, wie gerade der Tag aussieht und wie gerade auch die Tage gestrickt sind. Also ich glaube, diese Reflexion, die kann man dann irgendwann später machen. Aber gerade geht es darum, dass man liefert, dass man vorweggeht, dass man die Partei auch mitzieht in einem solchen Kampf. Und da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass 14-15% nicht der Zustand ist, in dem die SPD glücklich ist.
Und vielleicht ist es ja ein Segen, dass man in dieser Zeit nicht die Zeit hat für mehr Selbstreflexion. Vielen Dank, Lars Klingbeil, dass Sie bei uns an Bord waren.
Ich danke Ihnen.
Wie gesagt, das ganze Interview mit SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hören Sie in ganzer Länge auf thepioneer.de für zahlende Pioneers. Werden Sie jetzt Teil unserer Mission? Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das verrät uns unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab auf die andere Seite des Atlantiks. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, die Moderna-Anleger sind verärgert über einen massiven Rückgang im Aktienkurs. Was ist da eigentlich passiert? Warum geht es diesem Biotech-Unternehmen im Moment so schlecht?
Ja, die Moderna-Aktie schloss gestern mit einem Minus von 17%. Das Unternehmen hat nämlich seine Umsatzprognose für dieses Jahr um etwa $1 Milliarde gesenkt. Und erwartet nun Einnahmen zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden Dollar. Dabei soll der Großteil in der zweiten Jahreshälfte erzielt werden. Zuvor lag die Schätzung noch bei 3,5 Milliarden Dollar. Außerdem plant Moderna jetzt bis 2028 einen operativen Cashflow-Break-Even zu erreichen. Zuvor war schon mit 2026 gerechnet worden. Von der Moderna-Führung heißt es, es gäbe mehrere Faktoren, die den Umsatz belasten könnten. Darunter ein zunehmender Wettbewerb im Covid-Impfstoffmarkt, aber auch sinkende Impfquoten und Unsicherheiten bei Produktionsverträgen. Moderna plant jetzt auch, die Kosten um $1 Milliarde zu senken in diesem Jahr. Man bleibe grundsätzlich optimistisch und plant auch, 10 neue Produkte in den nächsten 3 Jahren einzuführen. Die Anleger sehen das allerdings nicht so optimistisch, Chelsea.
Und sag uns noch, Anne, wie ist die Wall Street eigentlich in die neue Woche gestartet?
durchwachsen, muss man sagen. Zum Börsenstart lagen alle drei großen Indizes tief im Minus. Es geht weiterhin die Angst um, dass es so bald keine Zinssenkungen mehr geben wird, nachdem die Jobdaten am Freitag auch so gut ausfielen. Außerdem könnte eine starke Wirtschaft auch die Inflation wieder befeuern. Der Dow Jones und der S&P 500 konnten sich bis zum Handelsende allerdings nochmal erholen und schlossen dann mit einem Plus von 0,9% und 0,2%. An der Nasdaq konnte sich das Minus zwar auch etwas abschwächen, zum Schluss stand aber ein Minus von 0,4%. Nvidia verlor 2%, Dell sogar 4%. Jetzt warten die Anleger ganz gespannt auf morgen, wenn die neuen Inflationsdaten rauskommen. Erwartet wird, dass die Inflation wieder auf 2,9% gestiegen ist, nach 2,7% im Monat davor.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass sich im bevölkerungsreichsten Land in Indien innerhalb der nächsten 6 Wochen bis zu 400 Millionen Menschen versammeln werden, um das größte religiöse Fest der Welt zu feiern, die Kumbh Mela. 400 Millionen Menschen, das ist grob die halbe Bevölkerung von Europa. In diesem Jahr findet das Megafest in Prayagraj statt, einer Stadt im Norden des Landes. Dort, wo der Ganges und der Yamuna, zwei der heiligsten Flüsse Indiens, zusammenfließen. Dieser Ort wird in den nächsten 6 Wochen zum spirituellen Epizentrum der Welt, zumindest für die Hindus. Und die Stadt selbst verwandelt sich in ein pulsierendes Meer aus Gläubigen und Heiligen, die Festivitäten abhalten. Alle 12 Jahre pilgern die Menschen aus allen Teilen Indiens dorthin. Zum Teil sind sie wochenlang unterwegs. Um diesen enormen Menschenstrom zu bewältigen, hat der Bundesstaat Uttar Pradesh innerhalb von 2 Jahren eine wahre Mega-Infrastruktur aus dem Boden gestampft. Eine Stadt aus Zelten, 150.000 Toiletten, 68.000 Lichtmasten und riesige Gemeinschaftsküchen, die bis zu 50.000 Menschen gleichzeitig verpflegen können. Ein riesiger Aufwand für ein riesiges Spektakel. Doch was steckt eigentlich hinter diesem gigantischen Fest? Wo liegen die Ursprünge der Kumbh Mela? Die Legende erzählt vom Quirlen des Milchozeans. Götter und Dämonen kämpften einst um den Nektar der Unsterblichkeit, den sie aus dem Milchozean herauszufiltern versuchten. Dabei fielen 4 Tropfen dieses Nektars auf die Erde, an genau die Orte, an denen heute die Kumbh Mela gefeiert wird. Höhepunkt dieses Festes ist das Shahi Snan, das königliche Bad im Wasser der Unsterblichkeit. Die Menschen tummeln sich dann im Fluss und tauchen einmal unter. Laut hinduistischer Mythologie wird man durch das Baden im Wasser von all seinen Sünden gereinigt. Bei der Tagesschau berichten die Ersten von ihrer reinigenden Erfahrung.
Wenn es so etwas wie den Himmel auf Erden gibt, dann ist es genau das, was wir hier erleben. Heute ist ein sehr verheißungsvoller Tag für ein heiliges Bad. Wir sind hierher gekommen, um die Segnungen von Mutter Ganges zu empfangen.
Doch Kumbh Mela ist mehr als ein religiöses Ritual. Es ist ein Symbol für Hoffnung, für Traditionen und vor allem eines: Gemeinschaft.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Sich vor einem Flug volllaufen zu lassen und andere Passagiere mit lallendem Gesang zu stören, das geht wirklich gar nicht. Es passiert immer wieder. Ein Passagier hat einen über den Durst getrunken und sorgt für einen unangenehmen Zwischenfall an Bord. So auch im letzten Jahr bei Ryanair. Da kam es sogar dazu, dass sich die Crew wegen eines randalierenden, betrunkenen Passagiers gezwungen sah, den Flug umzuleiten. Das Ergebnis? Zusätzliche Kosten für die Airline und natürlich 180 genervte Mitreisende. Ja, die Besatzung darf an Bord den Alkohol aus Schank drosseln, aber das Problem fängt oft viel früher an, im Terminal. Genauer gesagt an der Flughafenbar. Wenn sich die betroffenen Personen am Gate noch zusammenreißen, um an Bord zu gelangen, aber dort dann erst anfangen, lauter zu werden, dann ist der Flieger im schlimmsten Falle ja schon längst in der Luft. Deswegen hat Ryanair jetzt Forderungen an die europäischen Behörden gestellt. Und zwar eine Obergrenze von 2 alkoholischen Getränken pro Fluggast am Flughafen. Wie im Duty-Free-Shop soll man dafür die Bordkarte scannen und danach ist Schluss mit lustig. Keine 5. Pina Colada, kein 6. Guinness. Gerade auf Flügen zwischen Partyhochburgen wie zum Beispiel Großbritannien nach Ibiza treten häufig Probleme mit alkoholisierten, feierlustigen Fluggästen auf. Mit den Forderungen sollten Zwischenfälle dieser Art zumindest etwas in den Griff bekommen werden. Naja, noch wurde nichts beschlossen, aber wenn es eine Petition geben sollte, sign me up. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbewussten Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
I made my debut in 86 with a melody and a president's mix. And I would stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats, parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. Don't sweat the technique. Know how many bombs have I ripped and wrecked, but researchers never found all the pieces yet. Scientists try to solve the context, philosophers are wondering what's next. Pieces took the lab to observe them, they couldn't absorb them, they didn't deserve them. My ideas are only for the audience ears, my opponents it might take years. Pencils, pens, and swords, letters put together from a key to cause. I'm also a sculpture, born with structure, because of my culture I'm a perfect instructor. Style that'll be full of technology, complete sights and new heights after I get deep. You don't have to speak, just see and peep the technique. But don't sweat the technique.